nach einer Woche haben die deutschen Kollegen mich angerufen und haben gesagt, kannst du der bitte mal sagen, dass sie ein bisschen indirekter und diplomatischer sich äußern muss? Also die ist uns allen auf die Füße getreten. Und ja, die war halt einfach anders. Die ist reingekommen und hat allen am ersten Tag gesagt, was sie alles falsch machen und wie man es besser machen muss. Mhm. Und das Problem war, dass sie auch ziemlich smart war und sie hatte auch noch recht. Also das hat es dann auch bei den Deutschen nicht leichter gemacht.
Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Perspektiven und jede Menge Potenzial für erfolgreiche Zusammenarbeit. In diesem Podcast spricht Gutay Sabdihi Nusay über interkulturelle Kommunikation, kulturelle Kompetenz und den bewussten Umgang miteinander. Mit fundiertem Wissen, praktischen Impulsen und spannenden Gesprächen für alle, die Kommunikation erfolgreicher gestalten möchten. Kultur spricht mit.
Heute geht es um China, um wirtschaftliche und technologische Entwicklungen, aber auch um die Frage, welche Rolle Kultur und Kommunikation in der Zusammenarbeit mit China spielen. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Mein Gast heute, Stefan Ruppert, ist China-Experte und dort als Dozent tätig und bereitet Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit chinesischen Geschäftspartnern vor. Schön, dass du da bist, Stefan.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir zu Gast sein kann. Also vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen. Stefan, du hast ja viele Jahre als Manager, als Projektleiter in China gearbeitet und bereitest Unternehmen auf die Zusammenarbeit in China vor. Gab es einen Moment, in dem dir bewusst wurde, dass China wirtschaftlich und technologisch eine Entwicklung nimmt, die viele Menschen in Deutschland noch gar nicht auf dem Schirm hatten?
Also mein ganz persönliches Erlebnis war direkt am Anfang. Ich bin ja nach China gegangen für 3 Jahre, um da für einen großen Kosmetikkonzern ein Labor aufzubauen. Und die Idee oder das Briefing, mit dem ich hingegangen bin, war, entwickel da Produkte in einer niedrigeren Qualität, die dem chinesischen Markt entspricht. Und dann haben die mich an einem der ersten Tage zu Watson geschleppt. Das ist da die Drogeriekette. Und ich habe mir die Produkte angeguckt. Und dann habe ich erstmal in Hamburg wieder angerufen und gesagt, Leute, wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass wir Produkte mit niedrigerer Qualität brauchen? Das Gegenteil ist der Fall. Die Eigenmarken, die hier im Regal stehen, sind von ihren Verpackungen, von der Aufmachung, aber auch von den Technologien, von den Produkten drin, uns in einigen Bereichen echt voraus. Und wir sind diejenigen, die hier etwas altbacken und ja, bisschen schrottig daherkommen. Also das war für mich so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, diese ganze Idee, China ist alles geringe Qualität, und das war einfach in dem Bereich völlig falsch. Und dann habe ich eben miterlebt in China die Digitalisierung. Als ich 2012 nach China kam, war vieles noch nicht digital, viel Bargeld noch, und ich habe dann eben miterlebt, wie ganz schnell das ganze Leben digitalisiert wurde. Was einen dann als Ausländer auch in einer gewissen Phase wirklich vor Herausforderungen gestellt hat, weil man eben ausländische Kreditkarten nicht an die Apps koppeln konnte. Das ist ja heute alles kein Problem mehr. Man konnte plötzlich kein Taxi mehr an der Straße rufen, sondern man brauchte die App. Und das war halt in der Anfangsphase dann immer für Ausländer sehr schwierig, Zugang zu diesen Apps zu kriegen und das alles zu machen. Also diese Digitalisierung war schon irre. Und dann sah man halt sehr früh auch E-Autos überall auf den Straßen. Also zu einer Zeit, als man hier bei uns ab und zu mal einen Tesla bewundert hat, sah man da in China ja die ganzen Autos von verschiedensten Marken mit den grünen Kennzeichen.
Also schon von Anfang deiner China-Karriere kam die Überraschung, oh, also wir unterschätzen diesen Markt.
Ja, absolut, absolut. Und ja, also die Qualität der Produkte, es gibt in China halt alles, ne? Es gibt natürlich auch einen Markt für qualitativ minderwertige Produkte, aber das, was man da in den normalen Drogerieketten sah, das war uns überlegen eher.
Ja.
Und wir haben dann teilweise Handelsmarken kopiert.
Eigentlich eine, was heißt eigentlich eine wunderbare Entwicklung in China, eine sehr rasante, die wir so nicht erwartet haben und so, wie du jetzt gerade erzählst, auch unterschätzt haben. Und als ich selbst in China war, war ich wahrscheinlich auch so von meinen Gedanken erstmal anders eingestellt. Und als ich dort angekommen bin, erschien mir alles so etwas unübersichtlich, sondern auch sogar schon fast schon chaotisch. Und gleichzeitig dachte ich mir, kann eine Gesellschaft mit rund 1,4 Milliarden Menschen eigentlich kaum funktionieren mit dem, was ich hier gerade erlebe, ohne ausgeprägte Strukturen, Regeln und Hierarchien zu haben. Täuschte dieser erste Eindruck? Und wie würdest du das erklären, was für Außenstehende zunächst wie Chaos wirken kann?
Also zum einen, ich kann das total nachvollziehen. Also auf mich wirkt China auch manchmal chaotisch. Das liegt natürlich auch teilweise einfach daran, dass es sehr viele Menschen auf engem Raum in den großen Städten sind, und dass man dann vieles auch einfach als Ausländer nicht versteht. Ich finde, China ist eine faszinierende Mischung aus zum einen durchaus planerischen Zielvorgaben, und natürlich sind da Strukturen da, auch sehr klare Hierarchien in der Politik, in der Verwaltung und in Firmen. Auf der anderen Seite dann aber eine sehr starke Agilität und Flexibilität bei der Ausführung. Das heißt also, da ist schon eine Struktur, die Leute wissen schon, wo sie hinwollen, aber in der Ausführung wird einfach auch vieles ausprobiert, und das ist viel Try and Error und dadurch, ja, natürlich teilweise auch so ein bisschen gewolltes Chaos. Es wird auch zugelassen, dass Leute unterschiedliche Lösungen ausprobieren, und dann guckt man halt, welche Lösung funktioniert, und die wird dann weiterentwickelt, ne? Und dann gibt es andere Bereiche. Also ich weiß nicht, ob du mal in China Zug gefahren bist. Das ist alles andere als Chaos, ne? Also ein chinesischer Bahnhof, dagegen, ich denke mal, die Chinesen halten dann eher unsere Bahnhöfe, wenn man hier Hamburg Hauptbahnhof, da würden die eher sagen, das ist ja ein riesiges Chaos und da finde ich mich nicht zurecht. Also so ein chinesischer Bahnhof, das ist super durchstrukturiert, super klar, super pünktlich. Also die Bereiche gibt es eben auch.
Ja, das ist mir auch dann später aufgefallen. Und ich habe neulich ja mit einer Freundin mich unterhalten, die aus China kommt. Sie lebt schon seit 20 Jahren hier. Und sie sagte, vor 20 Jahren, als ich nach Deutschland kam, habe ich gedacht, wow, ja, was für eine Bahn. Aber jetzt, wenn ich meine Eltern besuche, dann habe ich einen anderen Eindruck. Dann denke ich dort, wow, wie alles organisiert ist und auch sauber ist.
Ja,
Ja,
man
diese.
merkt aber auch generell diese Regelkonformität im Alltag ist halt nicht so hoch, ne? Also wir halten uns sehr stark an Regeln. Ich habe das gemerkt, als ich mit chinesischen Bekannten auf der Autobahn gefahren bin und sie dann nach 3 Stunden sagten, wow, das ist ja völlig verrückt. Die Leute halten sich ja alle an Regeln, die blinken, wenn die Spur wechseln, dann machen die das langsam, und das ist bei uns irgendwie ganz anders, ne? Aber es funktioniert halt auch, wenn Leute einfach ja da so ein bisschen ihre Regeln selber finden. Und gerade im Verkehr finde ich, das wird dann in China schnell ein bisschen unübersichtlich. Ist besser geworden in den letzten Jahren, aber trotzdem, das ist für uns einfach eine Herausforderung. Und wir sind halt sehr regelorientiert, und wir sind auch sehr stark reguliert, denke ich mal.
Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass trotz des Chaos die Menschen unter sich auf der Straße, die Fahrer dann schon eine gewisse Regel haben, die nicht ausgesprochen wird, die wir wahrscheinlich aus unserer Perspektive nicht sehen, weil wenn wir auf die Straße gehen, dann ist alles ausgeschildert.
Genau, so ist es. Und die haben natürlich die Schilder auch, die haben auch Ampeln und alles. Es wird halt teilweise eher so als Vorschlag gesehen, aber natürlich, also da in China weiß jeder, wie man sich zu verhalten hat und wem man besser die Vorfahrt lässt und so. Und da gibt es große Unterschiede auch in China. Ich habe es jetzt, als ich im März wieder da war, um an der Uni da zu lehren, selbst in Shanghai gemerkt. Also da, wo die Uni war, da herrschte aus meiner Sicht im Verkehr ein bisschen wilder Westen. Also da hatte ich echt ein bisschen Angst, immer wenn ich zur Uni gegangen bin. Wenn man dann aber so nach Downtown Shanghai fährt, da war das alles, würde ich sagen, heute fast wie bei uns.
Ja,
Aber es ist dann
Dies
schwer, diese unausgesprochenen Regeln irgendwie zu erkennen, ne? Also nachdem ich 3 Wochen da war, habe ich mich da, glaube ich, dann auch ziemlich sicher verhalten, und ich wusste, wo kann ich bei Rot gehen und wo muss ich selbst bei Grün aufpassen. Aber an den ersten Tagen, das ist echt schwierig.
Ja, aber vor allem, wenn man diese Regelorientierung, die wir hier in Deutschland verinnerlicht haben und gewohnt sind, dann erstmal ist alles chaotisch und man braucht ein bisschen Zeit, um sich da ein bisschen reinzufinden. Diese langfristige Planung, die zeigt sich in China auch durch diesen Fünfjahresplan, der jetzt im März veröffentlicht wurde. Und alle chinesischen Unternehmen und Organisationen nehmen das auch ernst und wollen sich auch daran halten. Und da geht es unter anderem um technologische Eigenständigkeit, um industrielle Modernisierung und qualitativ hochwertiges Wachstum. Und das zeigt auch, dass einerseits ein Vertrauen zu dem System da ist und dass eine gewisse Struktur vorgegeben wird. Wie siehst du das?
Ja, ich kriege ganz oft Fragen zum Fünfjahresplan, weil in meinen China-Trainings für deutsche Firmen ist immer ein Punkt Agilität, Flexibilität. Also ich erkläre den Leuten immer, in China, das ist eine Kultur, wo Leute wahnsinnig agil sind und uns dann teilweise als unbeweglich wahrnehmen. Und dann kommt immer die Frage, ja, aber der Fünfjahresplan, das ist doch dann genau das Gegenteil. Und das zeigt aus meiner Sicht, du hast es ja eben auch erwähnt, so ein bisschen Missverständnis, was das ist. Ja, also es ist eine Zielvorgabe, es ist ein Gesellschaftsvertrag, wo man sagt, wir haben alle ein gemeinsames Ziel, wir haben eine Vision, wo wir hinwollen und da werden wir auch hingehen. Das wird passieren. Aber auch da wieder in der Ausführung bestehen sehr große Freiheiten, auch sehr viel Konkurrenz zwischen den Provinzen, zwischen den Städten. Da werden verschiedene Modelle ausprobiert. Also es ist im Prinzip wie so ein KPI-System, so kann man sich das vorstellen. Ja, also wenn man einfach so KPIs, so Key Performance Indicators an seine Mitarbeiter runtergibt und so ist das politische System in China, das ist ja ganz anders als bei uns. Na,
Ja,
also bei uns ist es ja
für
nicht so, dass
unsere
die Bundesregierung der Landesregierung KPIs gibt und die gibt dann ihren Bezirksregierungen KPIs.
Ja, wenn du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erklärst, KPI.
Ja, also das nutzt man ja auch in vielen Firmen, dass man einfach quantitative Vorgaben hat, dass man einfach sagt, ich erfinde jetzt was, der Anteil an Robotik in unserer Industrie soll 2030 so und so viel Prozent sein. Ne? Und dann wird das runtergebrochen auf die Untereinheiten. Das heißt, es wird sehr stark vorgegeben, wo wollen wir landen. Es wird aber relativ viel Freiheit dabei gelassen, wie landen wir eigentlich da? Ne? Und alle, die irgendwie in der Verwaltung, in der Regierung auf den verschiedenen Ebenen was zu sagen haben, gucken sich jetzt diesen Plan an und sagen, was kann ich denn tun, damit ich irgendwas auf diese Ziele einzahle, weil meine Karriere und mein Fortkommen und mein Bonus und alles, das hängt eben daran, dass ich zeige, Mensch, ich habe für dieses Ziel irgendwie was getan. Und das ist dann auch ganz wichtig für deutsche Firmen, die in China Geschäfte machen wollen, dass sie einfach diese Pläne auf den verschiedenen Ebenen lesen und sich einfach überlegen, das, was ich hier an Business mache, kann ich das irgendwie an diese Ziele koppeln? Kann ich das irgendwie deutlich machen, dass ich euch helfe, diese Ziele zu erreichen? Weil dann wird einem der rote Teppich ausgerollt, dann fließen auch Förderungen und man hat verschiedenste Erleichterungen, sich da anzuzielen. Also ich würde jeder deutschen Firma raten, sich das anzugucken und einfach mal überlegen, zahlt das, was ich tue, vielleicht auch mit ein bisschen Fantasie, mit ein bisschen zurechtdrehen, zahlt das auf diese Ziele ein, weil das wird jeder, dann wird jeder einen mit offenen Armen empfangen.
Ja, das heißt, für ein deutsches Unternehmen, sich einfach mal diesen Fünfjahresplan anzuschauen und schauen, wo gibt es Verbindungen zwischen meinem Business und diesem Fünfjahresplan, dann bin ich
Genau.
strategisch in China auf einem grünen
Genau.
Weg.
Ja, und dann eben aber auch die Pläne runtergebrochen auf Bezirk, auf Stadt. Also ich würde mir genau angucken, gibt es da Dokumente, wo die Region, wo ich jetzt aktiv bin mit meinem Business, wo die aufgeschrieben haben, was ihre Ziele sind und kann ich zeigen, dass ich darauf irgendwie einzahle. Für mich damals, als ich nach China kam, das war die Phase, da wollte China weg von diesem Werkbank der Welt hin zu höherwertigen Industrieansiedlungen, das heißt R&D. Man wollte höherwertige Jobs und wir haben da eine R&D aufgebaut, eine sehr kleine. Also das war jetzt wirtschaftlich, würde ich mal sagen, gar nicht relevant für China. Aber weil wir auf dieses Ziel eingezahlt haben, hat uns die Stadt da in vielen Bereichen wirklich einen roten Teppich ausgerollt und gesagt, Mensch, eine große Kosmetikmarke startet eine R&D in meinem Bezirk. Das ist super. Da kann ich mit punkten, da kann ich bei meinem Chef mit punkten, der kann bei seinem Chef punkten. Und plötzlich waren viele Dinge viel leichter.
Ja, wenn wir über China sprechen, dann geht es klar sehr oft um Märkte, Technologien und auch geopolitische Interessen. Und ich finde, dabei wird manchmal so der Faktor Zusammenarbeit zwischen den Menschen, also der kulturelle Faktor, unterschätzt. Welchen kulturellen Irritationen oder Missverständnisse begegnen dir bei chinesischen Unternehmen in der Zusammenarbeit mit Deutschland?
Ja, das ist ja eigentlich der Kern von dem, was ich eigentlich mache. Ich bin ja eigentlich nicht Politikberater, sondern berate Firmen. Und für mich sind es immer fünf Bereiche, die ich den Leuten erkläre. Das eine ist die große Beziehungsorientierung in China, dass also sehr viel Geschäft über persönliche Beziehungen läuft und dass es extrem wichtig ist, persönliche Beziehungen zu Menschen aufzubauen, schlichtweg hinzufahren, Leute zu treffen, mit Leuten persönlich irgendwie zu interagieren. Da bin ich manchmal erstaunt, dass das gar nicht gemacht wird und dass man eigentlich versucht, per E-Mail da Geschäftskontakte aufzubauen. Das Zweite, das habe ich eben schon erwähnt, diese ganze Agilität, das ist halt dann später in der Projektzusammenarbeit ganz wichtig, einfach zu verstehen, das ist eine andere Art des Arbeitens. Und vieles, was wir hier machen, um Projekte zu steuern, funktioniert halt mit Chinesen oft nicht so gut, wenn man es nicht erklärt. Also man muss dann ja einfach einen Weg finden, wie beide Seiten sagen, wie gehen wir damit um. Das Thema Hierarchie, also zu verstehen, dass viele chinesische Firmen sehr hierarchisch gelenkt werden, aber auch zu verstehen, dass das Verhältnis von Kunde zu Lieferant oder Dienstleister auch oft ein sehr hierarchisches ist. Das ist etwas, was viele Firmen, es kommen ja jetzt viele chinesische Konzerne auch nach Europa, also gerade Automobilkonzerne, und ich habe viele Zulieferer trainiert und die verstehen halt am Anfang gar nicht, dass sie von diesen chinesischen Konzernen nicht als Partner auf Augenhöhe, sondern als Dienstleister verstanden werden. Und da kommt es zu großen Konflikten, weil man hier einfach ein ganz anderes Verständnis davon hat, wie wollen wir denn zusammenarbeiten? Und die Chinesen verstehen halt gar nicht, dass hier in Deutschland es eher üblich ist, dass man sagt, ich arbeite partnerschaftlich zusammen. Und dann hat man noch die indirekte Kommunikation als viertes, dass eben viele Probleme, Konflikte eher indirekt angesprochen werden. Und als letztes dann das Thema Kollektivismus, also viel stärker ein Gruppenbezug als bei uns dieser Individualbezug. Das hat dann viel zu tun mit zum Beispiel Fehlerkultur, aber auch wie sich Leute in Meetings zum Beispiel verhalten. Das spüre ich oft vor allen Dingen bei Firmen, die irgendwie eine eigene Gruppe in China haben, mit der sie zusammenarbeiten, und dann sagen, Mensch, in den Meetings, die Chinesen äußern sich gar nicht und die sagen gar nichts, haben die vielleicht keine Meinung oder so. Das ist halt, hat halt viel mit dem Thema Kollektivismus, Gruppenbezug zu tun.
Gerade in China gibt es nochmal diesen Begriff Gesicht geben und Gesicht nehmen. Und wenn ich so mit chinesischen Freunden dann zusammen war, dann oder sie besucht habe, dann ist mir extrem aufgefallen, dass sie sehr versucht haben, mich als Gast in den Vordergrund zu stellen und dass sie sich eher so fast schon im Schatten gestellt haben, was für mich am Anfang so ein bisschen irritierend war und dann ein bisschen sogar unangenehm war, weil wir eben dann gewohnt sind, direkt zu kommunizieren und auf Augenhöhe. Ist dir das in deiner Arbeit in China besonders aufgefallen oder wie hast du deinen Umgang damit gefunden?
Ja, also es ist schon so, dass man als Gast eben sehr, ja, sehr bevorzugt behandelt wird und also der Gast ist König oder der Gast ist Kaiser. Man merkt auch, dass dann, wenn man stärker aufs Business guckt als auf das Private, eben auch sehr stark diese Hierarchien beachtet werden. Also derjenige, der irgendwie in der Hierarchie höher steht oder dann eben auch der Kunde ist, der wird eben ganz anders behandelt und das ist auch allen wichtig, dem eben zu zeigen, wir respektieren dich in deiner Position. Und das ist eben was, was für mich oft ungewohnt war, weil ich eben ja da ja mehr ein egalitäres Verhältnis irgendwie gewohnt war und das dann für mich komisch war, wie ich da teilweise auch als Chef dann behandelt wurde.
Ja.
Also man versucht dann schon immer demjenigen zu zeigen, ich kenne deine Stellung und ich respektiere das und ich zeige dir das auch durch sichtbare Symbole.
Ja, und wenn man das nicht tut, kann es sein, dass es dann eben zu einem Gesichtsverlust des Gegenübers dann führt.
Ja, es wird halt zum einen als unhöflich empfunden, ne? Also die Frage ist immer, wie sie es dann sehen, ob sie sagen, na ja, das ist irgendwie der Europäer, der ist halt irgendwie unhöflich zu uns. Man verliert dann selber dadurch natürlich auch Gesicht, wenn man als unhöflich wahrgenommen wird. Und wenn man dann zum Beispiel in einem großen Meeting jetzt Konflikte anspricht oder Probleme oder Fehler anspricht, dann verliert eben derjenige, der da adressiert ist, das Gesicht. Und in einer Kultur, wo die Frage, wie sieht mich die Gruppe, so wichtig ist, ist halt das einfach problematisch. Das ist halt bei uns, wir definieren uns halt viel mehr über unsere eigene Sichtweise. Also, dass ich sage, ich weiß, was ich wert bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wie toll ich bin, manchmal auch mit so einer gewissen Selbstüberschätzung. Das heißt, für uns ist es gar nicht so wichtig, wie die Gruppe uns sieht, sondern mehr, wie wir selbst uns sehen. Da gibt es natürlich jetzt kein Schwarz-Weiß, ne? Also
Ja,
alles, was
ist
wir jetzt hier
klar.
diskutieren, ist ja nie ein Schwarz-Weiß, dass es nur das eine oder das andere gibt.
Wie kann man zum Beispiel in so einem Meeting, die du sicherlich viele schon geführt hast, auch dort vor Ort, wie kann man Missverständnisse klären oder Konflikt ansprechen, ohne den Geschäftspartner bloßzustellen?
Also mein allererster Rat wäre es, nicht im Meeting zu klären. Also da fängt es für mich an. Wir haben ja, oder ich sag mal, Deutsche ganz stereotyp, haben ja so diese Vorstellung, wenn es ein Problem gibt oder einen Konflikt, dann laden wir alle Leute ein, die damit was zu tun haben, und dann diskutieren wir es aus und wir streiten uns gerne auch mal. Das ist auch okay. Und in China ist halt oft, und das trifft ja nicht nur auf China zu, einfach schon das Ziel des Meetings ganz anderes. Also das Meeting ist gar nicht unbedingt der Ort, wo ich jetzt Konflikte vor allen Leuten auftrage, sondern ich würde immer versuchen, in der Zusammenarbeit mit Chinesen zu versuchen, Konflikte, Probleme vor dem Meeting zu adressieren oder nach dem Meeting zu adressieren und auf gar keinen Fall Probleme ohne Ankündigung im Meeting adressieren. Ja, also das Meeting beginnt und ich sage, Mensch, super, ich habe da mal ein Problem. Ja, es gibt hier ein Problem mit der Lieferung und das möchte ich jetzt mit euch besprechen, wo wir hier alle zusammen sind. Ich würde das immer vorher versuchen und dann auch darauf achten, wenn die Chinesen das nicht im Meeting diskutieren wollen, weil sie den Eindruck haben, das vergiftet die Atmosphäre, dann auch zu sagen, okay, das klären wir vielleicht nach dem Meeting nochmal. Ja, also viel mehr auch informelle Kanäle nutzen, um solche Sachen zu klären. Und gar nicht unbedingt das Meeting jetzt als die große Bühne zu nutzen, wo ich sage, da kläre ich jetzt mal alle Probleme, alle Fehler und alles, was mir nicht passt.
Das heißt, ein Meeting dient dazu, um ins Gespräch zu kommen, um Anker zu setzen, um wieder quasi große Ziele vorzugeben. Aber um viele Sachen, um Detailsachen wird eher drumherum gesprochen. Und wir sind ja gewohnt, in unseren Gesprächen haben wir ein Verständnis von Meeting, dass wir alles ein bisschen ins Detail ja, vorbereiten und dann auch besprechen und dann mit klaren, detaillierten Entscheidungen dann aus dem Meeting rausgehen. Und das ist scheinbar in China so, so wie mit diesem Fünfjahresplan kann man fast vergleichen, dass man ins Gespräch kommt und Ankerpunkte gibt und dann eben dem Team überlässt und Nebengesprächen dann klärt und agil im Prozess dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begleitet. Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist eigentlich gut beschrieben. Auch hier gibt es natürlich wieder, es gibt kein Schwarz-Weiß. Es gibt auch
Ja.
Meetings mit Chinesen, wo man sich streitet. Und also auch das gibt es alles. Aber ich würde mich immer fragen, haben wir eigentlich dasselbe Verständnis von dem Ziel und Zweck des Meetings? Oder ist das vielleicht einfach ein Meeting, um unsere Beziehung nochmal zu stärken und uns gegenseitig zum Ausdruck zu bringen, dass die Beziehung wichtig ist? Ist das Meeting vielleicht irgendwie ein Ritual, wo sich dann auch die Entscheider nochmal treffen, werden in dem Meeting vielleicht einfach nur Entscheidungen verkündet, werden da Informationen ausgetauscht? Oder ist das jetzt das Meeting, wo ich sage, das ist jetzt das fachliche Meeting, wo ich diskutiere, warum die Qualität der Ersatzteile nicht gut genug war? Das würde ich mich vorher nochmal fragen und einfach nicht für gegeben annehmen, dass die anderen das Meeting so verstehen wie ich, weil man kann sich ja vorstellen, wenn der Chinese davon ausgeht, Mensch, das ist jetzt ein Meeting, was eher so ein Ritual ist, um unsere Beziehung zu stärken. Und dann kommt der Deutsche rein und sagt so, ich habe jetzt hier mal eine Mängelliste mit 5 Problemen. Kann man sich ja vorstellen, dass auf der anderen Seite man sagt, um Gottes Willen, was ist das denn jetzt? Ja, warum kommt das jetzt hier in diesem Meeting? Das ist doch der falsche Raum. Also ich finde, man kann sich dann so das Erstaunen auf der anderen Seite auch vorstellen. Und ich würde es halt einfach auch vorher adressieren. Man hat ja meistens, wird ein Meeting ja irgendwie vorbereitet und dann würde ich sagen, Mensch, wir haben hier ein paar Probleme, die wir besprechen müssen. Ist das Meeting, dieses Meeting der richtige Rahmen oder sollten wir die Probleme in anderen Zusammenhängen irgendwie klären. Das kann man ja durchaus mit den Leuten besprechen. Und man wird es auch merken, wenn man dann im Vorgespräch sagt, ich habe hier drei Qualitätsprobleme, die ich besprechen will, wenn das Gegenüber dann sagt, Mensch, dann lass uns bitte alles tun, um das aus dem Meeting rauszuhalten. Man gibt dem anderen einfach eine Chance, dass er sagt, okay, ich kläre das mit dir vorher. Bitte im Meeting verkünden wir dann einfach nur, es gab da Probleme, wir haben sie gelöst und wir sind alle glücklich.
Das heißt, ich höre da auch sehr viel Flexibilität, ne? Dass man auch flexibel bleiben muss und im Prozess entscheidet, was steht eigentlich an und für was nutze ich gerade diesen Meeting. Vielleicht war das Meeting für Thema X geplant. Aber wenn ich weiß, okay, das passt jetzt gar nicht, ich muss jetzt was ganz anderes aufgreifen. Mit dem Thema konnte ich sein, dass ich jemanden anecke und dann komme ich nicht zu meinem Ziel. Dann plane ich alles um, was natürlich für uns etwas schwierig ist, weil wir natürlich schon vorher sehr gut vorbereitet sind und schon eine Struktur haben. Und das kann manchmal irritiert sein. Und da kann man natürlich Menschen, die mit China arbeiten, nur ans Herz legen, das einzuüben und einfach diese Flexibilität. Es kommt einfach mit der Übung. Also ich mache immer wieder diese Erfahrung, dass am Anfang etwas schwierig ist, aber wenn man da aus dieser Struktur rauskommt und mit den Menschen ins Gespräch kommt und über die eigentlichen Probleme dann spricht und die einzelnen Probleme dann an dem Moment löst, dass man da besser vorankommt. Und wenn man da dann eben Übung drin hat, dann macht es Spaß und man versteht auch die Kultur des Gegenübers. Und dann schaue ich eben auf meinen strukturierten Plan und auf einmal fällt mir auf, oh wow, da habe ich aber Punkt 4 und 6 hiermit erledigt. Und anscheinend zu den anderen Punkten gab es keine Lösungen. Ist doch wunderbar, dann setze ich das im nächsten Team-Meeting an. Oder ich kläre den Punkt 1 und 2 in einem persönlichen Gespräch oder beim Essen.
Ja,
Ja,
also
und
ich
ich
glaube, man
glaube,
muss.
diese Flexibilität müssen wir mental so ein bisschen uns antrainieren.
Ja.
Und dann funktioniert es, denke ich
Ja,
mir auch.
total. Und man muss halt stärker auf die Stimmung achten, ne? Also das sind wir halt nicht gewohnt, wie du sagst. Wir gehen mit so einer Struktur rein. Ich bin da ganz groß drin. Ja, ich habe meine Agenda und ich achte dann gar nicht drauf, was ist die Stimmung. Ich hatte dann manchmal Mitarbeiter, die mir gesagt haben: Jetzt lass mal gut sein. Wir gehen jetzt besser mal essen mit denen. Weil hier kippt gerade die Stimmung und vielleicht beim Essen, bei einem Glas Schnaps, kriegen wir die Stimmung wieder gerettet. Da war ich immer froh, wenn ich Mitarbeiter in meinem Team hatten, die mir das gesagt haben. Und was natürlich oft ein Problem ist, das merke ich dann auch in der Beratung, ist, dass Leute sagen, ja, habe ich ja alles verstanden, aber mein Chef hat mich jetzt für 2 Tage nach China geschickt, um 10 Probleme zu lösen. Und ich kann jetzt nicht zurückkommen und sagen, ja, wir hatten halt viele Meetings und gute Stimmungen, aber 8 von den Problemen habe ich gar nicht angesprochen. Also da geraten die Leute dann auch einfach in eine Zwickmühle zu sagen, ich habe ja auch bestimmte Zwänge. Und ja, deshalb würde ich dann eben versuchen, die Sachen vielleicht vor dem Meeting zu klären.
Ja, aber ich
Aber
glaube,
ja.
es sind auch Gespräche mit dem Vorstand oder mit dem Geschäftsführer auch wichtig, ihnen diese Kultur zu erklären. Ich nehme mir gerne die 10 Punkte mit und dann, um einfach auch die Kultur zu erklären. Und wenn ich zurückkomme, dann habe ich 2 erledigt, um es begründen zu können, woran lag es, dass es nur zu 2 kam und trotzdem ein Erfolg war.
Ja,
Ja.
ich bin immer froh, wenn unterschiedliche Hierarchieebenen im Training sind, weil ich erlebe das oft, dass dann die operative Ebene wird geschult, die haben das verstanden, die wollen das
Ja.
umsetzen, sagen dann aber, ja, wenn ich meinem Chef sage, ich will noch 2 Extratage in China verbringen, um Beziehungsaufbau zu betreiben, dann sagt mir mein Chef, das ist doch Quatsch und das bezahle ich nicht. Also, wie du sagst, das ist total schwierig, wenn einzelne Leute im Unternehmen geschult sind und dann gerade auf den Führungsebenen man kein Verständnis für diese Dinge hat und dann Erwartungen hat, die einfach auch nicht passen.
Also ja, bin ich total bei dir und ich empfehle auch den Unternehmen erstmal die Führungskräfte zu schulen. Weil wenn ich als Führungskraft geschult bin, dann habe ich auf ein ganz anderes Blick auf diesen Markt. Auch strategisch kann ich auch ganz anders planen und auch mit einer ganz anderen Strategie mit dem operativen Team auch arbeiten. Ich glaube,
Ja,
da
und wird das in
findet auch
deiner
die
Beratung gut
Zusammenarbeit.
angenommen?
Es ist unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wie offen das Unternehmen insgesamt ist und wie die Unternehmenskultur ist. Würde ich sagen, eher selten. Meistens so, dass die Top-Positionen, Geschäftsführer und Vorstände sich eher zurückziehen und das dem operativen Bereich überlassen. Und da kommt es eben zu sehr viel Ineffizienz in der Kommunikation, was wir jetzt vorhin besprochen haben. Dann muss ich eben nicht meinen Geschäftsführer überzeugen, warum ich mit zwei erledigten Punkten gekommen bin. Dann gibt es einen ganz anderen Kommunikationsfluss. Und dafür, für so ein Gespräch, für so ein Beratungsgespräch, nehmen sich manchmal die Top-Etagen keine Zeit. Ja, für sie ist dann die Entscheidung gefallen. Das Team XY muss geschult werden und es muss laufen und das sind unsere Ziele. Das ist schwer, so eine Wand zu durchbrechen. Also da bin ich total bei dir.
Es ist auch meine Erfahrung leider. Und dann hat man das Problem, dass man eigentlich eine sehr deutsch strukturierte und denkende Firma hat. Da ist ja nichts Schlechtes dran.
Ja,
Und dann
genau.
hat man plötzlich eine Abteilung geschult, die irgendwie ein bisschen anders denken und anders kommunizieren. Und die sind dann so ein bisschen Exot im eigenen Unternehmen. Weil wenn man mit Partnern aus anderen Kulturen und gerade mit Chinesen zusammenarbeitet, muss man eben auch hier und da Prozesse und Abläufe und die Art, wie man Dinge tut, verändern. Also wenn man dann einfach sagt, naja, wir haben halt hier unsere Vorgaben und wir machen das alles wie immer und das steht so im Handbuch und wir sind nicht bereit, irgendwas zu verändern, dann kommt man natürlich nicht weiter.
Ja, also ich glaube, dass an dieser Agilität müssen wir etwas arbeiten, denn wir wissen beide, Deutschland ist ein Land, das international tätig ist und bietet immer noch qualitativ sehr gute und hochwertige Produkte an. Aber wir haben auch Mitbewerber. Wir haben auch Mitbewerber und da ist halt wichtig, agil zu sein, flexibel zu sein und in verschiedenen Strukturen mal einfach die Struktur zu durchbrechen und einfach sagen, okay, wir haben das jetzt vor 3 Monaten so geplant, jetzt müssen wir das ganz anders machen. Ich glaube, darauf müssen wir uns auf jeden Fall einlassen, jetzt unabhängig von China, auch für andere Länder, aber auch bei uns in Deutschland, denn wir haben so viele oder fast alle Teams sind so interkulturell aufgestellt, dass ich darum einfach das Potenzial des Teams herauszuholen, brauche ich diese Agilität und diese Flexibilität durchgehend in allen Bereichen.
Ja, total. Und ich meine, deutsche Qualität und deutsche Detailtreue und so, das ist ja etwas,
Ja,
was in
was
der
sehr
Welt und auch in
Positives, ja.
China nach wie vor auch sehr geschätzt wird.
Genau.
Jetzt gerade in Bezug auf China muss man aber sagen, die Chinesen können auch mittlerweile Qualität. Also diese mehr, dass die keine Qualität können, das ist ja lange überholt. Und was jetzt passiert zum Beispiel mit den Autoherstellern, chinesische Autohersteller kommen nach Europa, wollen hier, suchen hier auch Lieferanten. Sie finden hier natürlich Lieferanten, die ihnen in einer tollen Qualität alles liefern, was sie brauchen. In der Zusammenarbeit scheitert es aber oft an der Flexibilität. Und da gibt es Analysen, die zeigen, was sie als nächstes tun, ist sagen, sie holen dann ihre Lieferanten aus China rein. Das heißt, es gibt jetzt so ein kleines Fenster, glaube ich, wo Lieferanten und Dienstleister sich darauf einstellen können, Geschäfte mit den chinesischen Konzernen zu machen. Und wenn sie das nicht schaffen, werden die Chinesen im Prinzip ihre ganze Supply Chain und ihre Supplier mitbringen, ähnlich wie wir es ja auch gemacht haben. Ja, für deutsche Autohersteller vor ein paar Jahrzehnten war es so, sie haben in China halt nicht die Qualität gefunden. Und dann haben sie ihre Zulieferer alle mit nach China gebracht. Und dann ist letztlich die ganze Industrie für uns verloren, wenn die Chinesen da ihre ganze Lieferkette mitbringen.
Ja, also klar, diese Struktur, diese Liebe zum Detail, was sehr geschätzt wird und ist es auch sehr positiv, die verknüpft zu dem, was wir besprochen haben, Agilität, Flexibilität auf die Situation zu reagieren, das wäre ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil für die Unternehmen. Siehst du
Und
das
dann
auch so?
erlebe ich immer wieder Firmen, die dann aber sagen, ja, aber ich muss halt die ganz detaillierte Spezifikation bei uns im System anlegen, sonst kann ich gar keinen Prozess starten. Ja, das heißt, sie sagen, ich habe das verstanden, dass da anders gearbeitet wird, dass man sagt, wir machen erstmal eine grobe Spezifikation und im Laufe des Projektes füllen wir das. Und dann sagen die, ja, aber ich muss hier in SAP alle Felder ausfüllen, sonst geht das nicht. Und da sage ich den Firmen halt immer, wenn ihr nicht bereit seid, eure Prozesse anzupassen, dann wird das nichts, weil ihr könnt einem chinesischen Konzern nicht erklären, dass sie am Anfang vom Projekt eine in allen Details ausformulierte Spezifikation schicken müssen und dass sie die auch nicht mehr ändern dürfen.
Ja,
Das geht halt einfach nicht.
genau.
Also wenn ich glaube, die Firmen, die das lernen und die auch bereit sind zu sagen, okay, im Kontakt mit China machen wir einige Sachen ein bisschen anders und wir verbiegen unsere Prozesse so ein bisschen. Ich glaube, die haben einen riesen Vorteil, weil das schätzen die Chinesen natürlich auch total hoch, wenn sie hier auf Leute treffen, die ihnen auch signalisieren, wir haben verstanden, was eure Bedarfe sind. Wir haben verstanden, dass ihr anders arbeitet. Wir haben verstanden, dass Dinge in China oft auch schneller gehen. Und wir haben wirklich auch Maßnahmen ergriffen, um das zu ermöglichen.
Ja, also zu einem Flexibilität, Netzwerken, Hierarchien, das sind alles wichtigen Themen, die man berücksichtigen sollte im chinesischen Kontakt. Und dann Thema Kommunikation. Mir fällt immer wieder auf in meinen Trainings zu der deutschen Geschäftskultur, wenn ich Teilnehmenden aus den kollektivistischen Kulturen habe, auch chinesische Teilnehmenden, dass sie einerseits irritiert sind durch unsere direkte Kommunikation, weil sie es nicht gewohnt sind und vielleicht eine oder andere Sache, eine Stelle unbewusst verletzen wir auch das Thema Gesichtswahrung. Aber andererseits, wenn sie das kennengelernt haben, dann schätzen sie auch diese direkte Kommunikation sehr, weil sie merken dann auch die Vorteile, dass man da schnell auf den Punkt kommt, dass man Entscheidungen treffen kann, dass man in der gesamten Kommunikation auch effizienter ist. Wie erlebst du das in deinen Trainings,
Ja,
in
das höre ich
deinen
auch.
Trainings zu dem zur deutschen Geschäftskultur?
Ja, also das höre ich auch oft von, wenn ich Chinesen trainiere. Also ich sage mal, 80% meiner Trainings sind eher Deutsche, aber ich trainiere eben auch chinesische Gruppen und habe natürlich auch die Erfahrung aus meiner Tätigkeit im Konzern. Ist es genau das, was du sagst. Also gerade am Anfang ist es echt so ein bisschen irritierend. Man sagt ja auch, Deutsche sind lieber ehrlich als nett. Dass da Dinge oft ausgesprochen werden, wo man so denkt, musste das jetzt wirklich sein? Aber ich erlebe auch langfristig, dass es dann teilweise, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, auch geschätzt wird, weil es natürlich eine Klarheit bringt, ne? Also man muss da nicht raten. Ich höre das auch, wenn ich Chinesen frage, was mögt ihr denn? Ich starte oft den Trainings, wenn, dass ich Leute frage, was mögt ihr denn an der anderen Kultur? Und dann sind die Leute überrascht, wie viel da plötzlich kommt. Also die kommen ins Training und sagen, wir haben ein Problem mit den Chinesen und dann sagt man, was mögt ihr an der Kultur? Und plötzlich hat man ein ganzes Flipchart voll und sie sagen, ach so, ja stimmt, da gab es ja auch viel Tolles. Und da wird von den Chinesen dann eben oft diese direkte Kommunikation auch genannt, dass man eben nicht Rätsel raten muss, sondern dass man sofort weiß, wo man dran ist, da nicht viel dekodieren muss. Und gerade höre ich das sehr oft von den Chinesen, die in Deutschland leben. Und ich habe immer den Eindruck, das ist zum Teil auch der Grund, warum sie in Deutschland leben, weil sie sagen, mir liegt diese direkte Kommunikation mehr und ich fühle mich hier in dieser Kultur eigentlich ganz gut aufgehoben.
Und wie wir schon sagten, im interkulturellen Bereich gibt es kein Schwarz-Weiß. Natürlich, es gibt eine interkulturelle Forschung und es ist unglaublich schwer, so viele Kulturen, weil jede Kultur ist für sich ein Universum, dort zu forschen. Deshalb gibt es diese Tendenzen, die wir genannt haben, Kollektivismus, zum Beispiel Individualismus oder direkte und indirekte Kommunikation. Aber das ist natürlich nicht so, dass man dann eben jeden einzelnen Person das zuspricht. Und es ist auch nicht so, dass jemand, der in einer Kultur sozialisiert ist, in der man direkt kommuniziert, dass man da jetzt die andere Kommunikationsart nicht kann. Also
Genau,
in
ja.
jeder Kultur
Also
kann man es beides. Es kommt immer darauf an, welche Beziehung man zu jemand aufgebaut hat und dementsprechend gestaltet sich auch die Kommunikation. Gerade in Deutschland ist so, dass wir in unserer Geschäftskultur dann tendenziell mehr direkt kommunizieren, weil eben diese Effektivität und diese Sachorientierung und auch Liebe zum Detail dazu führt, dass man eben direkt kommuniziert, damit die Sachen nach der Struktur funktionieren, die wir uns vorstellen, die für unsere Vorstellung dann auch die effizienteste ist. Aber am Ende ist natürlich die Person, die vor mir steht, dann wichtig, und auch mit einem deutschen Geschäftspartner, mit dem ich jetzt zum Beispiel sehr direkt kommuniziere in einem Meeting, bin ich dann natürlich zum Beispiel in einem anderen Gespräch. Vielleicht kann ich auch sehr beziehungsorientiert und auch sehr gesichtswahrend und anders kommunizieren. Also ist es
Ja, find ich,
beides
ich
in
find
jeder
super, dass du
Kultur
das nochmal,
möglich.
ja, ich finde super, dass du das nochmal so klar rausstellst, weil das kommt natürlich zu kurz, wenn man irgendwie versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen.
Genau.
Also aus meiner Sicht auch. Also zum einen, jede Kultur kennt eigentlich alle diese Verhaltensweisen und auch jeder
Ja,
Einzelne kennt die alle.
genau.
Und auch im Laufe eines Tages verändern wir das ja. Also
Genau.
wie ich jetzt mit dir hier im Podcast rede, das ist ja anders, als wie ich mit meinen Eltern heute Morgen beim Frühstück geredet habe oder vielleicht mit jemand in einem Geschäft heute Nachmittag redet, da adaptiere ich ja auch meine Kommunikation. Und wie du sagst, da gibt es auch Situationen, wo ich dann plötzlich total indirekt kommuniziere, weil ich vielleicht auch niemanden verletzen will. Und ich erzähle immer in meinen Trainings, die direkteste Mitarbeiterin, die ich je eingestellt habe in meiner ganzen Karriere, war eine Chinese. Ja, die ist dann nach Deutschland gekommen, hat hier ein Jahr gearbeitet. Nach einer Woche haben die deutschen Kollegen mich angerufen und haben gesagt, kannst du der bitte mal sagen, dass sie ein bisschen indirekter und diplomatischer sich äußern muss? Also die ist uns allen auf die Füße getreten. Und ja, die war halt einfach anders. Die ist reingekommen und hat allen am ersten Tag gesagt, was sie alles falsch machen und wie man es besser machen muss. Und das Problem war, dass sie auch ziemlich smart war und sie hatte auch noch recht. Also das hat es dann auch bei den Deutschen nicht leichter gemacht.
Ja, also wie gesagt, ist wichtig, das zu erwähnen, dass natürlich in jeder
Ja.
Kultur alles gibt, aber es gibt Tendenzen, und wir bieten da verschiedene Perspektiven zu reflektieren und reflektieren im Trainings dann auch mit. Gerade wo wir bei der deutschen Kultur sind, ich bin die letzte Zeit auf einen Ausdruck gestolpert, der von Menschen kommt, die als Experts in Deutschland unterwegs sind, den sogenannten German Stare. Ja, genau. Ich
Ja,
weiß nicht, ob du davon gehört hast, dass in Deutschland Menschen ziemlich intensiv jemand anschauen, im Durchschnitt Sekunden länger als in anderen Kulturen. Bist du auf diesen Begriff in China gestolpert?
Ja, total. Ja.
Ja?
Also das ist auch in asiatischen Kulturen ist das eher nicht so üblich, sich so lange in die Augen zu gucken, wenn man miteinander redet. Gerade dann auch noch, wenn
Ja.
Hierarchiegefälle da ist, dann guckt man jemand auch vielleicht nicht so direkt in die Augen. Für uns wird das dann oft sofort mit Unsicherheit oder der hat was zu verbergen oder so
Ja.
interpretiert. Und die Deutschen, wir haben irgendwie, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, gelernt, wenn du mit mir redest, dann guck mich gefälligst an. Guck mir
Ja,
gefälligst in die
genau.
Augen, wenn du mit mir redest. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, aber
Ja,
das
zum
wirkt auf
einen
andere
ist
dann manchmal echt ein bisschen merkwürdig.
ich meine, im Geschäftskontakt ist eine Sache. Ich habe gelesen, dass berichtet wurde, dass zum Beispiel in der Bahn, dass man da ziemlich intensiv angeschaut wird. Und da ist tatsächlich so, dass interkulturell natürlich das Empfinden unterschiedlich ist. Ich weiß nicht, schaust du in der Bahn Menschen länger an als sonst? Ist dir das aufgefallen? Wir sind ja beide deutsch sozialisiert. Ich würde sagen, es könnte sein, dass ich mir bestimmten Situationen genauer anschaue, aber das deshalb beruflich bedingt. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, vielleicht schaue ich mir etwas intensiver an, aber das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, dass man so
Also für
intensiv in
mich
der
ist, für
Bahn
mich
oder im
ist es,
öffentlichen Leben sich gegenseitig so intensiv anschaut.
also für mich ist es, wie ich es verstehe, immer dieses Thema in die Augen gucken. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Also nicht unbedingt Leute beobachten, weil das, also wenn ich in China unterwegs bin in der U-Bahn, dann beobachten mich auch alle und gucken auch mich relativ lange an irgendwie und ich fühle mich da so ein bisschen als Exot beobachtet. Also für mich ist der Unterschied irgendwie dieses jemand in die Augen gucken, dass das nicht so gemacht wird. So habe ich es immer verstanden.
Also das ist ein Klischee, den wollen wir natürlich als interkulturelle Trainer schon mal gar nicht bestätigen, denn für uns steht immer der Mensch einzeln im Mittelpunkt. Und von daher würde ich sagen, German Stare ist ein Klischee, was gerade
Ja,
in
aber ich
den
glaube, es ist
sozialen
wichtig,
Medien
dieses.
herumgesprochen wird.
Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn man da mit Leuten aus anderen Kulturen spricht, dass man, wenn die einem nicht so lange in die Augen gucken, diesen Augenkontakt im Gespräch halten, dass man es eben nicht fehlinterpretiert, dass man nicht, also hier bei uns in Deutschland würde ich ja sagen, wenn mir jemand nicht in die Augen gucken kann, ist er unsicher. Oder er hat was von mir zu
Ja.
verbergen und dass man den Fehler nicht macht, sofort diese ethnozentrische, dieses Label da drauf zu kleben. Ich hatte das in Bewerbungsgesprächen. Ich hatte die ersten Bewerber in China und ich habe mal gedacht, die sind unglaublich unsicher und die gucken immer nur auf den Boden. Und habe das dann nach einer Weile auch gelernt, das vielleicht anders zu interpretieren, und die nicht sofort auszusortieren. Also in Deutschland hätte ich einen Kandidaten, der irgendwie ständig nur so auf den Boden guckt und mir gar nicht in die Augen gucken kann, eher wahrscheinlich schnell aussortiert.
Diese Erfahrung mache ich in meinen Trainings auch sehr oft, dass die deutschen Teilnehmenden dann sagen, ja, unsere Mitarbeiterin, wenn es um interkulturelle Team geht, dass dann kommt so eine Aussage, sie oder er schaut mir gar nicht in die Augen. Ja, und das empfinden sie dann als respektlos. Und da sind eben auch diese interkulturelle Trainings wichtig, diese Kleinigkeiten zu erklären. Und das nimmt so viel Wind aus dem Segeln, kann man das so sagen. Das reduziert einfach unglaublich viel Stress allein durch diese Kleinigkeit, ja. Oder dass sie dann gleich erwarten von einer koreanischen oder chinesischen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, dass sie dann gleich siezen. Und das fehlt ihnen unglaublich schwer, wenn sie gerade in einer neuen Kultur da sind. Da prasseln ja so viele neue Sachen auf einen ein, dass man, dann muss man gerade dieses Hierarchieverständnis dann sofort umdenken und dann meinen Vorgesetzten dann duzen. Das schaffen sie einfach emotional auch nicht. Und dann sage ich einfach dann, das ist Respekt und nimm doch einfach diesen Respekt erstmal an. Und wenn der Mitarbeiter dann irgendwann mal angekommen ist in Deutschland, dann kann man auch das Thema besprechen. Aber erstmal einfach einen Raum geben, auch so ein bisschen ihre Werte, eigene Werte auch zu leben. Und nicht gleich dann irritiert sein, das nennen wir ja in der interkulturellen Forschung Ambiguitätstoleranz. Das heißt, Situationen auszuhalten, die erstmal gegen meine Werte sprechen, die für mich ungewohnt sind. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt im interkulturellen Lernen, eine Situation auszuhalten, die für mich erstmal ungewohnt ist. Und
Ja, und
das
letztlich
erlebt.
geht es ja darum, das ist ja eigentlich der Kern für mich der interkulturellen Kompetenz, einfach darauf zu gucken, wie bewerte ich eine Situation, zu erkennen, das ist eine Bewertung, die sehr aus einer kulturellen Norm kommt,
Ja.
und sich dann zu fragen, ist meine Bewertung eigentlich die einzige, die richtige, oder gibt es vielleicht noch andere Erklärungen, für das? Und das ist für mich ja genau
Genau.
der Kern von interkultureller Kompetenz, also zum einen erstmal zu
Absolut.
erkennen, ja, also zu sagen, meine Schlussfolgerung guckt mir nicht in die Augen, also ist der unsicher, das ist eine kulturelle Norm, das ist meine kulturelle Norm. Und dann zu sagen, ja, vielleicht gibt es da auch andere kulturelle Normen und vielleicht ist das eine Respektsbekundung und eigentlich, oder wie du sagst, mit dem Siezen, ja, vielleicht,
Genau, ja.
das wirkt auf mich merkwürdig, aber meine Interpretation davon ist vielleicht völlig falsch und für den anderen bedeutet das was ganz anderes. Das ist ja, finde ich, genau der Punkt, den wir ja auch vermitteln wollen in unseren
Ja,
Trainings.
genau. Und dass das eben verschiedene Perspektiven gibt und dass jeder aus seiner kulturellen Sicht die Dinge sieht. Und das ist eben unsere Aufgabe, das zu beleuchten in den Trainings. Ich möchte noch mal auf einen interessanten gesellschaftlichen Wandel in China kommen. Unter jungen Menschen in China wird seit einigen Jahren über Tang Ping geredet, über, das heißt Flachliegen, wörtlich übersetzt. Und gemeint ist damit unter anderem ein bewusster Rückzug aus permanentem Leistungsdruck, Konsum und Aufstiegsdruck. Das ist eigentlich zu dem, was wir aus China kennen, widersprüchlich. Was steckt hinter dieser Haltung der jungen Menschen?
Ja, es ist eine Haltung, die ich auch live erlebe immer. Ich bin ja auch Dozent an der Uni in Shanghai und bin da immer einen Monat vor Ort und treffe da auf junge Studierende. Und ich merke das eben auch, dass da viele einfach aufgegeben haben. Also entweder aufgegeben haben oder bewusst sagen, ich steige aus diesem Hamsterrad aus. Weil in China war es ja so, das Versprechen war immer, wenn ihr hart arbeitet, wenn ihr hart studiert, wenn ihr diese Aufnahmeprüfung für die Uni, dieses Gaokao, wenn ihr da gute Noten habt und dann auf eine gute Uni kommt und gute Studienergebnisse habt, dann steht euch die Welt offen. Das war immer das Versprechen. Und deshalb nehmen wir Chinesen ja auch als wahnsinnig ambitioniert und hart arbeitend wahr. Und das kippt so ein bisschen, weil China hat mittlerweile zum einen eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit, also irgendwo jenseits der 20%. Das heißt, viele Studierende nehmen wahr, ich habe das alles gemacht, ich bin diesem ganzen Weg gefolgt, was ihr mir erzählt habt, und jetzt löst ihr das Versprechen nicht ein und sagen dann, meine Reaktion ist, ich steige komplett aus diesem Hamsterrad. Und das andere ist so ein Begriff, der auch in China viel gebraucht wird, der Begriff der Involution, der damit verknüpft ist, dass die Menschen immer mehr den Eindruck haben, eigentlich müssen wir alle immer mehr strampeln, wir haben immer mehr Konkurrenzdruck und wir müssen immer mehr investieren, immer mehr uns anstrengen, aber wir kommen damit nicht von der Stelle. Also Evolution heißt ja, man entwickelt sich weiter. Involution steht für so ein bisschen, wir müssen alle mehr arbeiten, mehr rackern, um einfach die Position zu halten. Und da haben viele junge Leute gerade den Drang jetzt zu sagen, ich breche da total aus und gehe dann ins andere Extrem. Dafür steht ja dieses Lying Flat und lege mich quasi einfach in die Ecke und sage, ich mache da gar nicht mehr mit, weil dieses System für mich nicht mehr funktioniert.
Ja, eine interessante Entwicklung, die man einerseits verstehen kann, aber jetzt in bezogen auf den Fünfjahresplan bedeutet das auch für die Regierung, die junge Menschen von dem Plan zu überzeugen, damit der auch aufgeht jetzt in 5 Jahren. Gleichzeitig beobachte ich aber auch so eine Entwicklung überall, auch bei uns in Deutschland, dass junge Menschen, das Wort chillen ist in aller Munde. Von daher könnte sein, dass das vielleicht so ein internationales Kulturverständnis sich so langsam entwickelt und stellt uns vor neuen Herausforderungen. Könnte ja auch sein.
Ja, ich glaube, das ist ein kultureller Wandel, den wir, glaube ich, weltweit sehen. Und es betrifft ja auch hier in Deutschland nicht nur die jungen Leute, ne? Also die Wahrnehmung ist immer, die jungen Leute legen einen stärkeren Fokus auf Work-Life-Balance. Aber das hat ja eigentlich alle Generationen. Also auch die älteren Leute heutzutage sagen das ja. Ich glaube, da hat sich einfach was verändert. Und ja, das ist in China, glaube ich, auch so, dass das einfach mehr Leute sagen, das ist doch ein völliger Irrsinn, was wir hier machen. Wir rackern uns hier zu Tode. Das kann doch nicht das ganze Leben sein. Ne? Also das, ich merke, ich erlebe das auch in Gesprächen mit Freunden und Bekannten in China, dass das durchaus von allen in Frage gestellt wird. Viele sind dann halt nicht so weit, dass sie sagen, ich agiere auch, sondern sie sagen, ja, ich bin halt irgendwie in diesem Hamsterrad gefangen, weil ich habe halt Familie, ich habe Kinder, ich muss die Miete zahlen, muss das Studium meiner Kinder finanzieren. Viele sagen dann so ein bisschen, ja, das mache ich bis 40 und dann steige ich aus. Die Erfahrung zeigt natürlich, man steigt dann nie aus und sitzt mit 60 noch immer da. Aber also dieser Wettbewerb und dieser Konkurrenzdruck in China, das ist schon wirklich absolut extrem.
Ja, interessante Entwicklungen und ja, die neue Generation müssen sich natürlich auch überlegen und schauen, wie sie mit diesen Entwicklungen dann auch wachsen und welche Strategien die dann verfolgen. Es bleibt spannend. Jede Kultur ist wie ein Universum und wir können natürlich nicht alle Themen aufgreifen. Viele Themen haben wir hier aufgegriffen. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus diesem Gespräch nur eine Erkenntnis über die Zusammenarbeit mit China mitnehmen, welche sollte das sein, Stefan?
Ich würde es vielleicht mal in drei Begriffen zusammenfassen. Also ich würde sagen, China ist schnell, China ist agil und China ist sehr persönlich. Das sind für mich eigentlich drei Punkte, die ganz wichtig sind in der Zusammenarbeit, das zu verstehen und auch zu verstehen, was bedeutet das eigentlich und wie muss ich mich darauf einstellen, sei es, dass ich in China Geschäfte machen will oder dass ich mit chinesischen Konzernen hier in Deutschland oder in Europa Geschäfte machen will.
Vielen Dank, Stefan, für dieses spannende Gespräch. Und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Jede Begegnung bietet die Chance, voneinander zu lernen. Das war Kultur spricht mit. Danke fürs Zuhören. Um keine neue Folge zu verpassen, jetzt den Podcast abonnieren. Mehr Verständnis, bessere Kommunikation und ein wertschätzendes Miteinander. Mit Gotay Sardeh Hinursay.